die offizielle Definition, nur das darf man Krise nennen und das nicht, sondern Krisen sind immer subjektiv, weil sie ja immer direkt auf dein und mein Lebensgefühl, auf dein und mein Lebenskonstrukt hineinstürmen, eindringen, es begrenzen, beschädigen, es verändern, es aufhalten, es verlangsamen, was auch immer.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, denn wie du weißt, sitze ich in unserem Podcast Persönlichkeitsenergizer mit Tanja Gatzke zusammen. Eine ganz tolle Therapeutin und Coach, eine Kollegin, mit der ich unwahrscheinlich gerne mich über ihre Fachthemen auseinandersetze, nämlich Burnout, Selbstwert, Beziehung und Kommunikation. Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
Ja, vielen Dank, Birgit Kersten-Regenstein. Das kann ich nur zurückgeben. Du als Politikwissenschaftlerin bringst auch den dementsprechenden Hintergrund mit. Und es ist immer toll, mit dir ja über deine Themen auch zu reden. Leadership, Resilienz, Konflikte, da ist viel Zündstoff drin. Und ja, es ist auch immer wieder spannend zu hören, wie du mit deinem Unternehmen das nach draußen bringst als Coach und als Trainerin. Morgen, wer geht? So ja, schön, dich hallo. Zu sehen.
Guten Morgen.
Du bist im Hotelzimmer. Ich fange mal direkt an hier. Ist ja ganz ungewohnte Szenerie hinter dir.
Ja, genau. Ich bin im Hotelzimmer. Ich bin diese Woche auf einer Fortbildung auf unserem Somatic Experiencing Training. Genau, bin ein bisschen angeschlagen und man merkt das an meiner Stimme und mein Kopf ist noch ein bisschen zu, aber für die Episode bin ich da und genau, du siehst also hinter mir Kölns, ja, wie soll man sagen, Silhouette siehst du ja nicht, du gehst ja, guckst ja gegens Licht, aber du darfst dir das da vorstellen.
Die Skyline.
Ja, genau, danke, das Wort fiel mir nicht ein.
Ja, und trotz deiner Angeschlagenheit hast du was entdeckt auf LinkedIn.
Ja.
Genau, und darüber haben wir uns eben unterhalten. Und wenn du Lust hast, stell es doch gerne mal vor. Und weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Das passiert mir bei WhatsApp übrigens total häufig. Wir haben unsere Zuhörer gar nicht begrüßt und das würde ich gerne nachholen.
Okay, dann wollen wir einfach das ganz herzlich nochmal sagen. Hallo, liebe Zuhörer.
Genau.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Auf jeden Fall, weil ohne sie wären wir nix.
Ja, wir würden sonst einfach nur in die Blackbox quatschen. Das wäre ein bisschen blöd.
Genau.
Auf jeden Fall wissen wir, dass es einige gibt, die uns zuhören. Und das ist total schön, weil wir merken, dass das offensichtlich, was wir zu sagen haben, sondern eine Relevanz hat. Und das ist sehr, sehr schön. Das tut gut. Wir quatschen uns hier nicht nur einfach um uns selbst herum, sondern dass es dann Mehrwert gibt, das ist großartig.
Ja, das finde ich auch.
Dank euch.
Ja. Genau, ein fetter Applaus.
Ja, genau. Also, dass wir jetzt gleich so einsteigen, das war gar nicht abgesprochen. Eigentlich war das eher so eine Ergänzung zu dem Thema, um das wir uns heute drehen wollen. Ich habe einen Post auf LinkedIn gestern gefunden von der Professor Dr. Judith Mangelsdorf, die Professorin für positive Psychologie ist. Und sie versucht, Resilienz neu zu deuten als das, was es bisher so war. Und versucht, sich so ein bisschen abzugrenzen oder nicht versucht, sondern sie grenzt sich ab zu dem, was die Psychologie, die positive Psychologie durch Seligmann initiiert, lange Zeit gesagt hat. Sie behauptet nämlich, dass Resilienz das Gegenteil von Wachstum wäre. Damit postet sie, das ist der große Titel, unter dem ihr Post ist, und dann erklärt sie, wie sie das meint. Eine ganz spannende Diskussion, die sich darunter dann entwickelt von anderen Doktoren und Professoren, und ich habe da meinen Teil auch beigetan. Wenn du magst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, guck da einfach mal rein und diskutiere mit. Es geht um die eigentliche Frage, wozu dient Resilienz? Also über resiliente Strategien haben Tanja und ich ja schon mal ein bisschen gesprochen, immer wieder. Das werden wir heute garantiert auch nochmal machen, weil wir euch ein bisschen mitnehmen wollen in unsere eigenen Krisen, wie wir damit umgehen, welche Kräfte uns da helfen, welche Strategien für uns nützlich sind, um eben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen zu bleiben. Aber wohin führen diese resilienten Strategien? Und das ist eine total spannende Diskussion, die sich daraus ergeben hat, denn das ist das Eigentliche, wohin wir auch euch begleiten wollen, nämlich aus der Krise raus in ein posttraumatisches, so nennt man das, posttraumatisches Wachstum. Also aus der Krise heraus lernen und wachsen.
Genau. Und es ist ja auch das Trauma-Paradoxon quasi, ne? Dass man eben durch eine Krankheit, ich sag mal in Anführungszeichen, noch stärker, noch gesünder, noch vitaler, noch mit mehr Power wird als vorher und das so natürlich dann positiv im Endeffekt umgedeutet wird. Ich bin ja mehr so der Pragmatiker und habe mir dazu ein Bild kreiert, beziehungsweise mir ist dieses Bild irgendwann mal aufgekommen und ich erkläre mir das so, dass wenn du eine Schaufel benutzt oder anfängst Gitarre zu spielen, dass dann erstmal Wunden kommen und das tut weh.
Ich erinnere mich.
Genau, dann kommen die Blasen und die Haut, die dann anschließend nachwächst, die ist ja viel dicker und auch viel widerstandsfähiger. Und das ist so das Bild, was ich zu diesem Traumaparadoxon immer habe. Und diesen Diskurs, den du beschrieben hast, der macht mich total neugierig, den kannte ich nicht, da werde ich gleich mal rüber wechseln. Und wie spannend. Ich weiß nicht, ob jeder hier von unseren Zuschauern weiß, was positive Psychologie ist. Magst du da mal einen Satz sozusagen sagen?
Oh, das ist so in einem Satz. Oh, Tanja, das ist aber echt jetzt hier mega ambitioniert. Wow, ey, da muss ich jetzt erstmal meine Schultern lockern, damit ich mal so Anlauf nehmen kann hier. Also, positive Psychologie ist eigentlich eine Entwicklung aus der jahrzehntelang defizitär orientierten Psychologie gewesen. Eine Gegenbewegung sozusagen. In den 70ern ist die ungefähr entstanden oder vielleicht ein bisschen später, ein bisschen früher. Das kann ich gerade gar nicht genau datieren. Bitte mich nicht drauf festnageln. Und die positive Psychologie hat ganz besonders herausgearbeitet, wie wesentlich es ist, eben nicht nur auf das zu schauen, was fehlt, was krankhaft ist, was underperformed läuft, was dramatisch eingrenzend ist, sondern es ist die positive Psychologie bestärkt, die Kompetenz, sich bei dem, was uns geschieht, zu trainieren, auch auf das zu schauen, was gut ist, was bereits gut läuft oder aber was bei all dem Mist irgendwie gut gewesen ist. Nicht in dem Sinne, dass es eine Einladung in die Bagatellisierung ist und in die rosa Brillenbetrachtung. Die Welt ist schön. Ne, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so à la Pipi Langstrumpf. Das ist lange Zeit ihr nachgesagt worden, sondern es geht eher darum, dass man in der positiven Betrachtung dieser Welt und der eigenen Lebensumstände einfach eine Kraft entdeckt hat, die dazu beiträgt, wieder aus der Krise, aus der Herausforderung, aus einer Krankheit, aus einer Traumatisierung herauszukommen. Und das ist so das große, der große Spannbogen, den die positive Psychologie gebaut hat.
Und ich finde es auch so sinnvoll, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Also wenn ich irgendwo zum Beispiel eine Fähigkeit bei mir entdecke, dass ich gut im Klavierspielen bin, aber mir Saxophon überhaupt nicht liegt, warum zum Teufel soll ich dann versuchen, jahrelang Saxophon zu spielen und in dem Wissen, dass ich mit Klavierspielen in der gleichen Zeit viel weiterkommen kann. Also ich finde das auch im Alltag so useful, also so anwendbar, wirklich zu gucken, okay, wo liegen denn meine Stärken und was brauche ich, um aufzublühen, was brauche ich, um Spaß im Leben zu haben und mich auch hier nicht auf meine Defizite zu konzentrieren, wo ich wahrscheinlich mit ganz viel Üben überhaupt nur Mittelmaß erreichen kann. Und das fand ich, als ich das damals kennengelernt habe, so klasse. Also so wirklich so, guck wirklich mal, also wenn Schwächen im Alltag herumfuddeln, sage ich jetzt mal, und man nicht durch den Alltag... Ja, so. Ja, das tun sie ja manchmal. Sie fuddeln manchmal rum. Sie sind störend, ja, sie halten einen davon ab, irgendwas zu tun. Weil wenn ich habe es ja schon öfters gesagt, ne, wenn ich Buchhaltung machen muss oder so, dann habe ich so einen, oh nee, komm nicht jetzt. Und draußen scheint gerade die Sonne und ne, das ist so. Und natürlich, Buchhaltung komme ich nicht drum rum. Aber ich erlebe, dass man sich oft mit Themen beschäftigt, wo man meint, man müsste sich selber noch erziehen und das muss ich doch irgendwie hinkriegen. Und vielleicht kann ich das einfach outsourcen oder eine Light-Version machen. Also das heißt, dass ich meine Schwächen natürlich manage, also dass ich damit umgehen kann, dass sie eben mir nicht auf die Füße fallen, aber gleichzeitig mich darauf konzentriere, wo meine Stärken sind. Also das gefällt mir auch an dieser positiven Psychologie so gut. Also im Krankheitsfalle natürlich noch mal viel eher.
Genau.
Und gleichzeitig, finde ich, muss man gar nicht so weit gucken. Also ich finde, man kann das auch im Alltag prima anwenden und sehr sinnvoll auch anwenden, um überhaupt nicht krank zu werden.
Also ich finde das ganz spannend, dass du da über Stärken redest, weil das für mich gar nicht so naheliegend ist. Vielleicht bin ich dabei auch einfach zu resilient tunnelblickmäßig unterwegs, ne, so, weil das ist ja so ein Kernthema, mit dem ich in meinen Trainings auch arbeite und es kann ja sein, dass ich mich dazu sehr eingeschossen habe. Ich glaube, das Wesentliche für mich in der positiven Psychologie und wenn wir über Resilienz reden, ist immer die Frage nach der eigenen Wirksamkeit und da passen die Stärken eben rein, ne, von denen du erzählst, aber es gibt eben, wenn wir über Krisen reden und das war ja so eigentlich unser Aufhänger heute, gibt es ja ganz viele Umstände, auf die ich ja erstmal gar keinen Einfluss habe. Ich bin beim hier in der Fortbildung SE-Training, ja, da geht es um traumatische Erfahrungen, ne, um Unfallerfahrungen, Beziehungstraumata, um Gewalterfahrungen, was auch immer. Ja, das sind alles Dinge, da habe ich ja mich nicht freiwillig gemeldet, oh, ich kann damit umgehen, bitte mach mal. Ja, sondern die sind ja passiert, von außen an mich herangetragen, in mein Leben hineingestürzt. Und da finde ich es nochmal noch eine ganz großartige, sehr wertvolle Haltung, wenn wir dann wirklich eher über die Wirksamkeit nachdenken. Und hier geht es dann, und das, darüber reden wir dann auch im SE-Training, Janis, dass die eigene Resilienz erweitert wird, also unsere Beweglichkeit wird wieder erweitert, wenn wir nach und nach in unsere eigene Wirksamkeit wieder hereinkommen und nicht mehr in der Erstarrung bleiben, so wie das Kaninchen eben vor der Schlange. Ne? Und da finde ich sicherlich das Wissen, was ich kann, ein ganz großes Geschenk. Aber es gibt auch Momente, in denen das völlig irrelevant ist.
Da stimme ich dir zu. Also das, was ich gesagt habe, war ja eben die Transformation in den Alltag, ja, ne, dass man gar nicht erst in dieser Starre drin ist, sondern wie man quasi vorbeugend, präventiv, ne, an das Leben rangehen kann, damit man da gar nicht landet. Wenn man drin ist, stimme ich dir absolut zu. Und ich finde ja bei diesen Vorkommnissen, sage ich mal, wenn ich in der Erstarrung bin oder nur noch aggressiv bin oder nur noch auf der Flucht, also wenn ich quasi in diesen alten Mustern drin bin, dann finde ich es schön, also Selbstwirksamkeit, ne, dass ich mir meiner Handlungsmöglichkeiten bewusst werde, weil das ist etwas, was mir persönlich totale Power gibt. Das ist die eigentliche Superpower. Ne? Das ist ja nicht die, etwas zu verhindern, immer alles unter Kontrolle zu haben, sondern die eigentliche Superpower ist, dass ich weiß, egal was kommt, ich kann das halten, ich kann das aushalten, ich kann das handeln. Und wenn ich das habe, habe ich ja auch diese innere Sicherheit und auch die dementsprechende Gelassenheit am Ende des Tages. Natürlich nicht mitten im Leiden. Ne? Das ist richtig.
Genau. Die Frage wäre doch, damit wir so ein bisschen praktischer werden, wann war denn deine letzte Krise, aus der du mal rausgefunden hast?
Da stecke ich gerade mittendrin.
Ohlala, okay.
Ja, also Krise ist natürlich alles immer relativ, sage ich jetzt mal. Aber ein großes Thema, was mich seit 3 Jahren beschäftigt, ist eine Riesenbaustelle bei mir am Haus.
Oh ja.
Die dazu führt, dafür sorgt, dass ich gar keine Privatsphäre mehr irgendwie hier habe. Und deswegen habe ich beschlossen, umzuziehen und habe gemerkt, dass ein unglaublicher Sturm, der in mir tobt. Ne? Auf der einen Seite eben die Wut zum Teil und die Enttäuschung. Ich habe natürlich auch Wertminderung.
Natürlich.
Ein Investor, der hier oder zwei, die hier bauen. Und gleichzeitig auch, das ist mein Safe Place, den ich jetzt, also seit 3 Jahren haben wir hier sehr viel, ja, sehr viel Lärm, wie man sich vorstellen kann, wenn mehr Familienhäuser gebaut werden und.
Und morgens ab 7, ne?
Ja, genau. Morgens ab 7 bis abends 7 manchmal. Und genau, und dann haben wir uns natürlich schon Häuser angeguckt und auch Wohnungen. Und aber wenn man so eigentlich verliebt in sein Haus ist und da sich auch wohlfühlt, auch in dem Ort, wo ich wohne, fühle ich mich sehr wohl, dann ist es echt schwer. Und ich habe gemerkt, es ist einfach nicht nur ein Haus, sondern es ist wirklich mein Safe Place quasi. Und ja, natürlich erweitere ich, um jetzt nicht in der Starre zu bleiben und hier an meiner Wut zu ersticken, meine eigenen oder unsere. Ja, genau. Ja, und also da bin ich echt oft mein bester Kunde, ne? Wenn die Enttäuschung ranrollt, wenn ich merke, ich stecke fest, wenn ich wieder morgens um 7 im Bett liege und hier geht alles los und ich könnte eigentlich ausschlafen. Ich denke, boah, was mich das an Lebensqualität gekostet hat jetzt in den 3 Jahren. Und auch samstags, also Sonntag ist eigentlich der einzige Tag, wo Ruhe ist hier. Und wie gesagt, also Krisen, ne, wenn man jetzt zum Gazastreifen rüber gucken würde, dann würden die sagen, naja, Gott, ne? Das ist natürlich alles relativ, aber mich hat das echt oder kostet es nach wie vor echt Nerven.
Total. Total. Und ich finde, hier kommen wir zu einem ganz wesentlichen Phänomen, ne? Also Krisen, da gibt es nicht die offizielle Definition, nur das darf man Krise nennen und das nicht, sondern Krisen sind immer subjektiv, weil sie ja immer direkt auf dein und mein Lebensgefühl, auf dein und mein Lebenskonstrukt hineinstürmen, eindringen, es begrenzen, beschädigen, es verändern, es aufhalten, es verlangsamen, was auch immer.
Absolut. Und
das höre ich ja hier auch, ne? Einen großen Schmerz, den du da hast über dein Haus, was du ja sehr, sehr liebst. Ich habe es nicht gesehen bisher, aber ich weiß, dass du jeden Sommer feierst da und deine Tochter ist daran groß geworden, ne? Eure Katzen gehen da ein und aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine ganz, ganz große Verbundenheit ist und fremdbestimmt, da jetzt auf einmal mit irgendwelchen Gedanken gezwungen zu werden, sich auseinanderzusetzen, das ist ganz schön hart. Bevor ich meine Krise erzähle, vielleicht halten wir hier schon mal fest, Tanja, welche resilienten Strategien sind denn da drin, damit wir dir, liebe Zuhörerinnen und dir, lieber Zuhörer, dabei auch ein bisschen konkret was an die Hand geben. Denn ich glaube, da gibt es schon einige, die super cool sind, die du da anwendest. Sehr selbstverständlich. Du bist eben eine tolle Kollegin, muss ich sagen.
Ach Gott, ich wachse hier gerade. Ja, also zum einen, das habe ich noch gar nicht angesprochen, das habe ich für mich tatsächlich umgedeutet, dass ich sage, okay, wenn das Universum wirklich will, dass ich hier ausziehe, dann muss es was Besseres geben.
Also Sinngebung.
Yes, genau. Mhm. Das ist das eine, dass ich sage, das muss irgendeinen Sinn haben jetzt. Dann ist es natürlich Gefühlsmanagement. Das heißt, ich spüre die Wut, ich spüre die Trauer, ich lasse sie da sein, ich gehe in die Akzeptanz, ich erlaube mir, verletzbar zu sein, also ich erlaube mir die Schwäche. Gleichzeitig bleibe ich in meiner Kraft. Also das heißt, ich lasse mich davon nicht lähmen.
Wie machst du das? Da ist ja ein Schritt irgendwie.
Genau.
Ich erkenne was, ich lasse es sein, also ich akzeptiere es, ich erlaube mir die Schwäche, aber ich bleibe nicht da. Also sprich, dieses Movement hier, ne? Wenn ihr mich sehen würdet, ihr würdet sehen, dass ich mich hier so in die Kamera hineinwerfe. Ja. Also, was ist das? Versucht das mal in Worte zu fassen. Ich finde das nämlich einen ganz wesentlichen Hinweis.
Also ich spüre erstmal, wo ist das im Körper? Also ich nehme diesen körperlichen Schmerz wahr, weil Untersuchungen zeigen ja auch, dass ob seelischer Schmerz oder körperlicher Schmerz ist die gleiche Gehirnregion. Das heißt, es ist tatsächlich ein Schmerz wie eine normale Wunde an der Haut. Und den Sitz nehme ich wahr und den registriere ich ganz bewusst. Und dann versuche ich ihn erstmal beweglich zu machen. Also größer zum Teil auch oder kleiner, dass ich quasi auf körperlicher Ebene erstmal gucke, wie komme ich da hin, dass ich das vielleicht ein bisschen nutzen kann auch. Und das kann man, also das mache ich, indem ich ihn wandern lasse, hoch, runter oder versuche ihn pulsieren zu lassen. Hauptsache, er kommt in Bewegung.
Also du gehst emotional sozusagen in Kontakt mit deinem Schmerz.
Ja, und aber nicht nur emotional, sondern eben auch auf körperlicher Ebene.
Ja, habe ich emotionalen Kontakt gemeint. Ich meine, du gehst in den Kontakt mit deinem Schmerz.
Genau. Genau. Und also ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Schmerz, ich habe einen Schmerz und der sitzt in meinem Körper und der ist körperlich greifbar. Und manchmal hilft mir auch eine Erinnerung, dass ich weiß, okay, ich habe schon in so vielen Situationen trotz Schmerz gehandelt. Und ich mache mir bewusst, dass dieser Schmerz zwar echt ätzend ist, um das jetzt mal hier so zu sagen, aber gleichzeitig mich nicht vom Handeln ablässt. Dann gehe ich in die Zukunft.
Moment, warte, lass uns das mal kurz kondensieren. Ich mache hier gerade so eine Liste, damit wir das nachher in den Shownotes festhalten können. Ja, Sinngebung, Gefühlsmanagement, Gefühle akzeptieren, den Schmerz verorten, Schwäche erlauben, dann in den Kontakt mit dem Schmerz gehen, aber auch die Erinnerung an Situationen aufrufen, in denen du deine Kraft anzapfen konntest.
Trotz Schmerzen. Genau. Gleichzeitig ist ein Wort, was ich sehr, sehr liebe. Genau, ich habe also auch hier wieder ein Bild, ne? Man merkt, ich arbeite viel mit Bildern, ja. Wenn du dir so ein Bällebad vorstellst, ja. Es gibt ja diesen wunderbaren Film Alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich liebe den.
Noch nicht.
Ja, das ist eine ganz große Empfehlung von mir für jeden, der sich mit Gefühlen beschäftigen möchte. Ist eigentlich ein Kinderfilm, aber mega gemacht. Und wenn du dir vorstellst, es ist so ein Bällebad und jeder Ball steht für ein Gefühl, dann habe ich natürlich da dieses blöde Gefühl, die Traurigkeit, die Wut, die Hilflosigkeit, was auch immer auf diesen Bällen draufsteht. Aber ich verliere dadurch nicht meine Fähigkeiten, die sind auch alle da drin. Und vielleicht kann ich mal die Trauer, die Wut oder was auch immer mal an den Rand legen und meinen Fokus eben auf die Fähigkeiten, also was kann ich denn noch tun? Ne? Vielleicht kann ich nicht das große Ganze abwenden, also nicht nur vielleicht, in meinem Falle gar nicht, ne? So, aber was kann ich denn tun? Das ist das, was ich meine mit der Superpower. Und dann einfach mal brainstormen, erstmal ohne Absicht. Einfach mal.
Genau, hier sind wir wieder bei der Wirksamkeit. Ne? Genau. Wie kannst du wirksam werden?
Mhm. Genau, und auch hier jetzt, ne, natürlich ein Teil davon, was sind meine Stärken? Oder wen habe ich in meinem Umfeld? Also wenn ich mir selbst nicht helfen kann, gibt es denn vielleicht jemanden, den ich fragen kann, der mir helfen kann, der auch noch Ideen hat? Also das finde ich auch immer ein wichtiger Teil. Gar nicht nur bei mir selbst zu suchen, sondern auch zu gucken. Und selbst wenn es eine bezahlte Dienstleistung ist, ne, in meinem Falle Makler oder jemand, der sich auskennt. Ich überlege sogar selber zu bauen, nochmal auf meinem Grundstück, weil wenn ich meinen Garten eh nicht nutzen kann, dann kann ich theoretisch auch noch ein Haus dahinsetzen und das verkaufen oder vermieten. Also in eine ganz andere Richtung auch zu gucken. Ne? Und da finde ich das zu schauen, okay, wer könnte denn Unterstützer sein, finde ich auch sehr wichtig.
Cool, sehr cool. Also jetzt habt ihr schon ein ganzes Bündel an resilienten Strategien. Das sind so Kernstrategien. Und ihr merkt hier, dass Tanja eine gewiefte, resiliente Frau ist.
Und ich habe mich kurz gefasst.
Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen bin ich ab und an mal rein. Ich dachte, ich muss ja auch mal meine Krise gleich
wollte ich gerade sagen. Ja, es muss ja noch Platz für dich
sein. Wir wollen ja nicht irgendwie jemanden überlangweilen hier, unsere Zuhörer. Deswegen
willst du sagen, dass ich langweile?
Nein, sonst, wenn du nur so lang redest und ich dann noch hinten dran komme, dann schaltet man irgendwann ab. Das mal. Nee, Tanja, nein. Gewahr. Nein.
Yes, ja. Leg los.
Also tatsächlich, ich habe ja gerade erzählt, dass ich in der Woche hier in Köln bin, in der Somatic Experiencing Training Woche. Das ist mein zweites Jahr, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Und letzte Woche, kurz bevor ich losfuhr, ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen. Mein Vater ist 87 wird er dieses Jahr, hat ein Bein gebrochen, der ist im Bad gestürzt. Meine Mutter hat ihn zum Glück gefunden. Und das ist so der erste Schocker gewesen, weil eigentlich war das die ganze Zeit etwas, was meine Schwester und ich erwartet haben. Wir hofften sehr, dass das irgendwie vorher noch abzuwenden wäre und er vorher schon ins Heim geht. Aber meine Mutter, die ist sehr krank, konnte ihn nicht loslassen. Und das hat dazu jetzt geführt, er ist im Krankenhaus und das Krankenhaus hat gesagt, er kann 6 Wochen das Bein nicht belasten. Das heißt für uns, meine Schwester und für mich, ist es so, dass es eigentlich ein Glücksfall war, dass er jetzt gestürzt ist und dass er jetzt mit der Zustimmung meiner Mutter, ohne dass wir einen riesen Fass mit ihr aufmachen müssen, in die Betreuung gehen kann. Wir haben auch zeitnah einen, dank des Engagements meiner Schwester, die ist echt großartig, haben wir einen Hausplatz gefunden und das ist wirklich großartig. Aber er ist eben dement und das wird deutlich nochmal und viel dementer, als wir dachten. Auch das ist etwas, was einen jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Krise ist oder aber ob das einfach zum Leben dazu gehört, weil man sich verabschieden muss nach und nach. Aber damit fing so der Reigen an, von dem ich erzählen möchte. Hier sind aber auch schon die ersten Strategien, ne? Was kann man dafür tun? Positiv konnotieren, meine Güte, es hätte anders sein können, es hätte auch ein Oberschenkelhalsbruch sein können und er wäre sofort an der Lungenentzündung weiterhin im Bett gelegen, weil das meistens eine kausale Verbindung im Krankenhaus wird. Nein, es ist nur in Anführungsstrichen der Unterschenkel. Meine Mutter sieht es ein, das ist also eigentlich eine positive Konnotierung. Wir hätten wahrscheinlich uns noch ein halbes Jahr den Mund fusselig geredet.
Und finde es auch ganz wichtig, auch du wieder, ne, so nicht in den Vergleich zu gehen, ne, ist das überhaupt eine Krise? Ist ja lustig, wie wir da überhaupt reinfallen, ne, so, oder ist das einfach nur, dass wir uns vom Leben verabschieden, ne, da ist schon wieder so dieses, das fand ich ganz lustig. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, was, Krisen gehören zum Leben dazu, ja. Aber bloß weil es normal ist, heißt das nicht, dass es nicht in eine Krise sein kann, ne?
Genau, deswegen habe ich da auch ganz schnell gestoppt, weil ich dachte, genau, das ist eigentlich eine Zäsur. Krise ist auch eine Zäsur und genauso kann man sie auch nennen, genau. Das zweite ist, Freitag ist einer unserer jüngsten Enkel, der ist noch nicht ein Jahr, ins Krankenhaus gekommen mit einer zentralen Lungenentzündung und musste die ersten 3 Tage, 4 Tage beatmet werden mit hohem Druck, mit 40% Sauerstoff und das ist etwas, das ist eine wirkliche Krise, finde ich, im Sinne von, das gehört nicht zum Leben dazu im normalen Zyklus, sondern es ist so, dass tatsächlich das eigentlich frightening ist für jeden, der Kinder hat und ich bin zwar als Großmutter in der 2. oder 3. Reihe, aber es ist schon sehr dramatisch gewesen, mich da eben im ersten Momentum außerhalb meines Wirkungsradius damit konfrontiert sehen. sehen zu müssen. Meine Schwiegertochter konnte zum Glück dabei sein, positive Konnotierung. Ja, sie hat dabei sofort eine Bettnachbarin gehabt, sozusagen, deren Kind hat genau dasselbe gehabt. Eine Allianz für die beiden. Das führte zwar auf der einen Seite erst einmal zur Belastung, weil man ja quengelige Kinder hat, aber im Laufe des weiteren Miteinanders scheint es auch hier so eine Allianz gegeben zu haben zwischen den beiden, dass man sich gegenseitig stärkt. Das ist großartig. Mittlerweile, nur um das hier ein bisschen aufzulösen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es meinem Enkel wieder soweit gut. Der hat heute die erste Nacht ohne Sauerstoff schlafen können, hat Antibiose natürlich bekommen. Also ihm geht es soweit besser. Ja, was habe ich dabei gemacht? Ich konnte nicht da bleiben, ja, weil ich musste in die Fortbildung, weil die für mein weiteres berufliches Leben wesentlich ist, weiß, dass mein Mann, Allianzen bilden, wer kann mir helfen? Mein Mann war vor Ort, hat da das System dieser Familie, mein Sohn also mit den drei anderen Kindern, die haben vier, unterstützt, damit er ab und an ins Krankenhaus gehen kann, meine Schwiegertochter unterstützen kann. Ich habe regelmäßig mit ihr geschrieben, telefoniert, ich habe mich auf dem Laufenden gehalten und ich habe nicht nur Sinngebung, also ich will dem keinen Sinn geben, warum dieser Kleine so krank geworden ist, aber für mich selbst habe ich eine spirituelle Verankerung. Jeder, der das nicht zum ersten Mal hört, weiß das, dass ich glaube. Und für mich war das Gebet ganz wichtig. Und als ich das die Tage das erste Mal der Tanja erzählte, war das ein ganz, ganz toller Moment, weil ich der Tanja nämlich erzählen konnte, dass ich in meinen morgendlichen Meditationen, Andachten, wie man auch immer das nennen will, einen Bibelvers ist, der mir zugefallen: Gott erhört Gebet.
Ja.
Und das war für mich eine ganz große Kraftquelle. Dieser Zuspruch ist genau in dieses Gefühl hineingekommen. Ich habe niemanden anderen, der sich kümmern kann, außer du. Und ja, ihr merkt, ich versuche das schon gleich ein bisschen zuzuordnen, damit ihr Zuhörenden einfach ein Gefühl dafür bekommen, dass das eine Sache ist. Man kann sich bei all dem Schrecken auch dafür entscheiden. Und das ist so die Brücke, an der du, Tanja, sehr viel gerade erzählt hattest. Ne? Wo findest du den Schmerz? Ich muss gestehen, ich bin nicht in diesen Schreck hineingegangen, weil ich einfach noch ganz woanders hin musste. Ich musste irgendwo weiter funktionieren. So war auf jeden Fall mein Gedanke. Deswegen bin ich nicht in den Schmerz gegangen, sondern ich habe sofort geschaut, was kann ich dafür tun, damit das, was ich schützen möchte, geschützt werden kann, auch wenn ich selbst nicht vorangehe, auch wenn ich selbst nicht dabei bin. Mhm. Und das fällt mir gerade ein, während ich das sage, ist auch möglich, weil ich mich in den letzten Jahren, seitdem ich Großmutter bin, das ist schon 6 Jahre, nach und nach von einem meiner wesentlichsten und sehr, sehr belastenden Glaubenssätze verabschiedet habe, nämlich, dass ich unabdingbar bin. Und von dem habe ich mich verabschiedet. Deswegen konnte ich loslassen. Und das ist vielleicht auch eine resiliente Strategie, sich wirklich zu entscheiden, nicht an dem zu klammern, was ich nicht ändern kann, worauf ich keinen Einfluss habe. Darauf vertrauen, das ist meines Erachtens nach eine weitere Strategie, dass sich Wege öffnen.
Ja, das sind definitiv weitere Strategien. Ne, die Akzeptanz, einfach, was heißt einfach, ne? Aber zu schauen, inwieweit kann ich in die Akzeptanz gehen, wenn sich Sachen wirklich nicht ändern lassen und nicht in unserer Kraft liegen. Ja. Und jetzt habe ich dir so intensiv zugehört, gerade noch, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte, ist demnach dann auch nicht so wichtig. Ich denke, wir haben ja jetzt auch viel gesprochen. Und wichtig ist, finde ich, das vielleicht noch so zum Abschluss, dass man natürlich gucken muss, und das war gut, was du gerade gesagt hast, ne? Denn also ich gehe in den Schmerz, einfach weil ich um meine Fähigkeit weiß, nicht stecken zu bleiben. Und das ist ja auch was von Akzeptanz quasi. So, ich nehme überhaupt erstmal wahr, was ist denn da? Und manchmal stelle ich fest, dass Wut eigentlich Trauer ist, oder ich denke, ich bin traurig und stelle fest, oh, da ist Wut.
Ja, das kenne ich auch.
Das ist aber eine Fähigkeit, die ich natürlich habe für alle anderen da draußen. Ne, wenn du Angst hast, dass dich der Schmerz überwältigen würde, dann bitte geh da nicht so rein, oder stell dir vor, du setzt dich nur mal an den Rand und beobachtest, so was passiert denn da? Ne?
Also, oder hol dir Hilfe. Also das ist ja trainiert, ne? Diese Kompetenz, die ist ja trainiert. Das ist ja eine Fähigkeit, die gerade da, wo wir uns beide mit Resilienz, mit Trauma auseinandersetzen, gehört das ja auch mit in dieses Denken. Ne? Und das ist etwas, was wir entweder schon biografisch gelernt haben, ne? Oder aber eben durch Fortbildung. Aber das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, aber bitte, liebe Zuhörer und lieber Zuhörer, geh da nicht allein unkontrolliert rein, wenn du bisher damit keine Erfahrung hast, sondern dann lass dich begleiten, such dir Begleitung und das nicht nur durch eine liebe Freundin, sondern wenn, je nachdem wie groß der Schmerz ist, dann bitte professionell.
Mm, auf jeden Fall. Nee, deswegen war das gerade, dass du das nochmal gesagt hast, fand ich richtig gut, ja.
Ja. Weißt du, was ich dabei nochmal gerade feststelle? Wir hatten ja so unseren Arbeitstitel diskutiert.
Ja.
Ne? Mein erster Gedanke war, wir nehmen euch jetzt mal ganz kurz noch mit für den Abspann. Und wir dachten erst, wir nennen das Krise, Treibsand oder Schlagsahne.
Mhm.
Fanden beide diesen Titel ziemlich cool, aber irgendwie ist der ja, man muss ja 17.000 Denkschleifen machen, damit man versteht, was wir damit meinen. Und wenn wir hier aber gerade über dieses in den Schmerz hineingehen reden, ist das manchmal wie Treibsand. Ja, je mehr man sich darin bewegt und je mehr man sich irgendwie darin versucht festzukrallen, desto mehr ist es wie im Treibsand, du versinkst mehr und mehr. Ich weiß, zufällig, ja, ich habe da nie was zu gelesen, ich glaube, ich habe das irgendwann mal im Buch gelesen, so, ne, also doch gelesen, aber nicht, wie kann man aus Treibsand rauskommen? Ich glaube, das war einmal irgendwann ein Albtraum von mir und dann habe ich, glaube ich, gelesen, wie kommt man aus Treibsand raus? Und das ist etwas, man muss sich tatsächlich ganz auf den Sand legen, also nicht senkrecht, sondern man muss ganz waagerecht sich auf den Sand legen und nach sich an den Rand rollen. Gruselig, die Vorstellung, ja, sich Treibsand anzuvertrauen und zu hoffen, dass die Gewichtsverteilung das ja physikalisch eigentlich trägt. Und ähnlich ist es ja mit dem, ne, ich weiß, dass da Schmerz ist, ja, ich akzeptiere den. Und jetzt sorge ich dafür, wo kann ich damit so umgehen, dass er mich nicht verschlingt, sondern ich oben aufbleibe. Ne? So.
Mm, genau.
Genau, das ist so zum Treibsand.
Ja, also Vertrauen.
Ja. Genau, wow.
Okay, ja.
Achso, wollen wir noch Schlagsahne aufbauen? Noch kurz, wenn ich das jetzt schon erwähnt habe.
Ja, go for it. Oh, es ist eigentlich Butter, oder? Habe ich mir gerade eben überlegt.
Ich bin gestern auch eingegangen oder vorgestern, keine Ahnung. Ja, genau. Es ist eigentlich Butter, aber ich finde das Bild zu vertrackt, ja, weil das heißt ja so, dass der ne, zwei Frösche fallen in ein Glas Milch. Ne, der eine, der ertrinkt, weil er irgendwie da nicht rauskommt. Der andere rudert so lange, bis es Butter wurde. Und ich finde, das ist irgendwie, also das Bild an sich soll einem ja Mut machen, durchzuhalten.
Genau, und weil die Butter fest wird, kann der Frosch dann quasi sein Leben retten. Ne?
Danke, die Pointe, ich habe jetzt gedacht, du hast sie dann. Genau, ich weiß es nicht, ob das wirklich ein guter Tipp ist. Also, ich muss euch mit dieser Frage auflassen, aber vielleicht hat Tanja dazu ja noch ein tolles anderes Bild. Ja, denn ich muss gestehen, ich finde die Idee, um jeden Preis immer wieder in Milch zu strampeln, damit sie Butter wird, hat manchmal auch keinen Sinn. Also Resilienz ist meines Erachtens, auch unsere resiliente Strategie ist meines Erachtens nach manches Mal auch einfach die Dinge zu belassen. In diesem Fall würde das natürlich für den Frosch bedeuten, dass er im Milchglas bleibt. Das ist ziemlich blöd, ja. Aber für uns bedeutet das, wenn wir dann diese Metapher einfach mal für uns wieder in unser Leben nehmen, bedeutet nicht, dass wir alles bekämpfen und alles gestalten und alles verändern müssen, was sich uns begegnet, was sich uns in den Weg stellt, sondern manche Dinge müssen wir dann einfach auch verabschieden. Ähnlich wie du über dein Haus nachdenkst.
Genau. Also das denke ich auch. Ne? Es kommt immer drauf an, wo man diese Metapher nutzt. Also manche Leute haben ja schöne, wunderschöne Träume und fangen gar nicht erst an, ne, weil sie eben nicht an sich glauben. Also da finde ich die Metapher passend.
Ja.
Genau, aber natürlich gehört Loslassen definitiv auch mit zu einer Bewältigungsstrategie. Ne? Und ich habe schon wirklich so oft miterlebt, auch bei mir und anderen, dass wenn man loslässt, in die Akzeptanz geht, dann kommt auf einmal Freiheit und Erleichterung und dann ist man einfach an einem ganz, ganz anderen Punkt. Ja.
Genau.
Okay.
Genau. In diesem Sinne, wow.
Ja.
Wow.
Vielen Dank, Birgit, auch für das ja doch sehr private Offenlegen von dem, was dich beschäftigt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer. Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr konntet einiges davon mitnehmen für eure diversen Situationen, die vielleicht da sind. Und ja, würde sagen, kommen wir dann jetzt hier auch zum Schluss, oder?
Genau, das würde ich auch sagen. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du keine Angst hast vor der nächsten Krise oder vor dem, was sich gerade vor dir aufbaut, sondern dass du dich darin übst, dir selbst zu vertrauen und dem, was du bereits in deinem Leben an Gutem erfahren hast. Das wünsche ich dir.
Das ist cool, genau, weil da drin liegt die Power, nicht in der Verhinderung. Das können wir gar nicht alles leisten.
Genau.
Ja, super. Das war ein schönes Schlusswort. Dann bis demnächst.
Bis demnächst.